Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 172 vom 5. Dezember 2025. Und heute mal nicht aus der digitalen Bodenprofilgrube, sondern irgendwie aus so einem verstaubten Gang sehe ich hier. Und wir suchen, glaube ich, einen heiligen Gral oder so ähnlich. Keine Ahnung, auf welcher Reise wir hier gerade sind. Aber das ist eine ganz besondere Folge, weil wir haben uns mit zwei Peitschen ausgestattet und gerade mit Schlangen gekämpft, heimtückische Fallen überwunden und sind vor einem riesengroßen Stein davon gerannt, obwohl wir uns einfach hätten ducken müssen, dann wäre die Gefahr gar nicht aufgekommen. Und wir sind auch ziemlich gut mit Lederjacke und Lederhut ausgestattet und wir sind an der Stelle einmal der liebe Felix Reitze, Geoarchäologe von der Universität Koblenz. Hallo lieber Felix.
Hi, grüß dich.
Und ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Gespräch. Jetzt haben wir die Formalitäten geklärt, Felix. Du bist als Geoarchäologe heute hier eingeladen, um über den Archivboden zu sprechen und bist aber nicht vertraut mit der Thematik Indiana Jones, oder?
Ja, zu meiner großen Schande muss ich sagen, es ist ein bisschen her. Indiana Jones, boah, nicht so richtig.
Ich glaube, Indiana Jones, was der leisten kann, ist ja auch so ein bisschen der Archäologie und in deinem Spezialfall der Geoarchäologie Vorschub zu leisten, weil er einfach dieses Fach ein bisschen bekannter macht. Das ist fachlich nicht alles so sauber, was da abläuft, und sicher hat es auch nie solche komischen Tempel gegeben mit irgendwelchen Selbstschussfallen und so. Trotzdem wollen wir ja hier einmal heute auf den Archivboden als Boden des Jahres 2026 eingehen. Und wir wollen zum anderen natürlich über deine Arbeit sprechen. Und Felix, da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Stell dich doch mal gerne kurz vor. Ich kenne dich schon, die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber möglicherweise noch nicht. Wer bist denn du eigentlich und wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
Ja, ich bin Felix Reitze und ich bin Doktorand an der Uni Köln und an der Universität Koblenz. Und wie du ja schon angesprochen hast, ich bin Geoarchäologe oder ich möchte auf jeden Fall Geoarchäologe werden. Und ich arbeite derzeit für meine Promotion in Mesopotamien im heutigen Südirak. Und ich bin letztendlich zur Geoarchäologie gekommen, indem ich, ich habe meinen Bachelor in Geografie und meinen Master in physischer Geografie an der Uni Köln absolviert und bin damals in so einen etwas älteren, sehr, sehr netten Professor reingerannt, der Geoarchäologe, und hat mich dann mitgenommen zu verschiedenen Ausgrabungen in der Türkei, in Griechenland. Und dann hatte ich die Möglichkeit, meine Masterarbeit in Spanien, in Nordspanien, an der wunderschönen Küste der Costa Brava zu schreiben, über eine Ausgrabung in Ampurias. Und da hat mich die Geoarchäologie wirklich sehr gecatcht. Da hat dieses Zusammenspiel aus archäologischen Befunden, aber dann eben diesen geowissenschaftlichen Bezug, der hat mich komplett abgeholt. Und seitdem bin ich da. Das ist jetzt sechs Jahre her und mittlerweile stecke ich tief in der Promotion und ich feier's. Ich find's super.
Das ist, also Felix, ich muss gerade staunen an der Stelle. Mir war zum Beispiel nicht mehr gewahr, dass du auch physische Geografie studiert hast. Physische Geografie hieß für mich und möglicherweise auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen eigentlich, man versagt entweder in der Bodenkunde oder Hydrologie oder Geoökologie oder so, ne? Das sind so diese typischen Richtungen, die dann bei rauskommen. Aber man kann tatsächlich auch ein geoarchäologisches Arbeitsfeld aufnehmen, ja? Das ist nicht, also es ist möglich.
Ganz genau. Also ich muss natürlich auch sagen, die Hydrologie hat bei uns eine Rolle gespielt und natürlich auch die Bodenkunde. Letzteres natürlich auch eine Leidenschaft von mir. Aber am Ende, glaube ich, habe ich mich fast für die größere Nische entschieden. Und Geografie ist ja einfach ein so großes Feld mit so vielen verschiedenen kleinen Nischen, die aber irgendwie alle zusammenhängen. Und das hat mich an der Geoarchäologie auch so fasziniert, dass ich da natürlich so ganz interdisziplinär mit den verschiedensten Disziplinen der Geografie, aber eben auch Archäologie, Geologie, all diese Faktoren, all diese Disziplinen spielen eine Rolle, und das fand ich halt so cool und finde ich auch bis heute cool.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was fasziniert dich eigentlich an dieser Disziplin? Also Ich habe jetzt schon rausgehört, es ist natürlich einmal eine Nische. Also es gibt vermutlich nicht so viele Leute, die darin arbeiten, wie jetzt in der klassischen Bodenkunde, physischen Geografie, ne, um das mal zu vergleichen. Aber du siehst auch verschiedene Anknüpfungspunkte zu anderen Fachdisziplinen. Jetzt kennt man durch Indiana Jones und vielleicht auch durch die ein oder andere Dokumentation oder einen Fachvortrag oder so, erkennt man die Archäologie so als wissenschaftliche Disziplin. Was ist denn der Unterschied zwischen Archäologie und Geoarchäologie? Kannst du das kurz erklären?
Gerne. Also die Archäologie ist eine Geisteswissenschaft, die super, super genau eben letztendlich alte Kulturen, menschliches Handeln aufarbeiten. Und was die Archäologie oder womit wir die Archäologie bereichern, das ist letztendlich, dass wir diesen geowissenschaftlichen Aspekt mit reinbringen, also dieses sehr naturwissenschaftliche Analysieren von harten Fakten, von eben Messungen, die wir im Labor angefertigt haben. Und damit können wir im Prinzip einfach so eine, ja, wir sind eine schöne Komplementierung zu den Erkenntnissen, die die Archäologen eben im Gelände anhand von Keramik, also von irgendwelchen Scherben, die sie finden, anstellen. Und wir geben dazu eben sehr, sehr häufig in Form von Altersbestimmungen eben den naturwissenschaftlichen Senf. Und ich glaube, das ist einfach eine Win-Win-Situation, weil wir können sehr, sehr viel von den Archäologen lernen, so gerade wenn es um Verhaltensweisen von älteren, also von Menschen oder von alten Kulturen geht. Und gleichzeitig können wir natürlich mit unseren Arbeitsmethoden, die eben, wie ich schon sagte, sehr, sehr auf harte Zahlen und gemessenen Evidenzen basieren, können wir eben da auch einfach sehr, sehr schön deren Wissen anreichern. Und gerade wenn es darum geht, alte Landschaften zu rekonstruieren, da können wir im Prinzip ja sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und da sind unsere Methoden definitiv ein Gewinn für die Archäologie. Und die Archäologie ist ein Riesengewinn, um eben für uns ja neue Anwendungsbereiche für unsere verschiedenen Methoden zu finden.
Wow, also das geht Hand in Hand, das ergänzt sich sozusagen. Und ich habe das aus meinem beruflichen Alltag auch. Ich arbeite auch mit Archäologinnen und Archäologen zusammen, also tatsächlich klassischen Archäologinnen und Archäologen. Und deren Tätigkeitsfeld erstreckt sich auch ja zum Beispiel auf die Archivrecherche. Also die wälzen dann irgendwelche alten staubigen Akten, ziehen da Informationen raus und sind dann aber auch fähig, natürlich Ausgrabungen durchzuführen und auszuwerten, zu dokumentieren. Und das jetzt aber kombiniert quasi mit der geoarchäologischen Komponente, also mit naturwissenschaftlichen Methoden, die dazu befähigen, die Besiedlungsgeschichte und auch die Landschaftsgeschichte zu rekonstruieren. Das gibt dann ein runderes Bild. Ja, kann man das so runterbrechen?
Ganz genau.
Ja, das ist ja vielleicht auch Ansporn für viele Hörerinnen und Hörer, die gerade sagen, okay, ich hänge zum Beispiel in so einem typischen Studiengang, der Ausgangspunkt für vieles andere ist, zum Beispiel die Geografie, und denke gerade drüber nach, was will ich denn in Zukunft mal machen? Dann denk doch vielleicht mal in Richtung Geoarchäologie, scheint ja gar nicht blöd zu sein. Ja?
Unbedingt.
Ja. Felix, wir sind ja aber heute zusammengekommen, um natürlich einmal über deine Arbeit zu sprechen. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angekratzt. Aber wir wollen auch über den Archivboden als Boden des Jahres 2026 sprechen.
Also ich freue mich, das ist doch wirklich, ich finde es super.
Ja,
das schön. Ist mal ein cooler Boden des Jahres.
Aber wir sind auf jeden Fall begeistert, dass der Archivboden Boden des Jahres 2026 geworden ist. Und ich kann auch kurz erklären, warum das so ist, einfach mal aus einem formalen Aspekt. Der Boden des Jahres wird seit 2005 gekürt. Der erste Boden des Jahres war eine Schwarzerde. Und da sieht man auch, dass diese Bodenkür aus dem Jahr 2005 sich ganz elementar vom heutigen Boden des Jahres unterscheidet, der für 2026 gekürt wurde. Die Schwarzerde ist ein typischer Bodentyp. Ja? Es gibt noch andere Beispiele. Die Braunerde wurde zum Beispiel 2008 gekürt, die Renzina jetzt in diesem Jahr 2025, wo wir das aufnehmen. Das sind klassische Bodentypen. Okay, das erwartet man eigentlich von einem Boden des Jahres. Dann ist aber auch so, dass bestimmte Bodenklassen, also zum Beispiel die Stauwasserböden oder Grundwasserböden, mal gekürt wurden. Und zuletzt immer mehr auch verschiedene Nutzungsformen von Böden, also Böden, die einer ganz besonderen Nutzung unterliegen. Das war zum Beispiel der Weinbergsboden, der Gartenboden oder auch der Waldboden 2024, zu dem wir auch übrigens mit Julian Zemke eine sehr ausdauernde Sonderfolge gemacht haben zum Waldboden. Aber was es noch nie gegeben hat in dieser mittlerweile 20-jährigen Geschichte des Bodens des Jahres, ist ein Boden mit einer speziellen Funktion, mit einer Funktionserfüllung, ein funktionaler Boden. Und das ist eben der Archivboden. Und wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, was Bodenfunktion, was heißt das eigentlich? Ich habe die Folge 159, das ist eine Lehrbuchfolge zum Thema Bodenfunktionen, tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Dann habe ich das mal so ein bisschen runtergebrochen. Der Boden ist im Sinne des Gesetzes ein Schutzgut. Ne? Das ist ein geschütztes Gut, ein geschützter Landschaftsbestandteil, könnte man sagen, in der Bundesrepublik Deutschland. Und der Paragraph 2 des Bundesbodenschutzgesetzes weist diesem Boden als geschützter Landschaftsbestandteil eben bestimmte Funktionen zu. Das ist zum Beispiel auch eine Lebensraumfunktion, das ist eine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktion gegenüber Schadstoffeindringen, eine Speicherfunktion im Wasserhaushalt. Ja, das sind wichtige Bodenfunktionen und auch die Archivfunktion. Und er sagt, die Archivfunktion, die gliedert sich in zwei Bereiche. Das steht auch so im Text. Das ist einmal ein Archiv der Naturgeschichte und einmal ein Archiv der Kulturgeschichte. Ja, das ist das, was in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich geschützt ist. Und ich glaube, diese Gesetzgebung und auch die Tatsache, dass der Archivboden, also die Funktion eines Bodens als Archiv, besonders geschützt ist und gesetzlich definiert wird, das ist, glaube ich, eine Besonderheit, dass man bei eigentlich jedem Bauvorhaben immer auch an den Bodenschutz denkt und den quasi auch mit erfüllt, ja. Jetzt aber mal eine Frage an dich, Felix, ein Archivboden. Wir haben jetzt gesagt, okay, naturgeschichtlich und kulturgeschichtlich betrachtet, kann der Boden ein Archiv sein? Welche Eigenschaften hatten jetzt aber so ein Archivboden oder welche Kriterien musste er erfüllen, um Archivboden zu sein? Hast du da Ideen dazu oder kannst du dazu was sagen?
Also ich finde, es ist sehr, sehr schön, eigentlich schon auf den Punkt gebracht, eben als naturgeschichtliches und aber auch kulturgeschichtliches Speichersystem letztendlich. Denn wenn wir uns überlegen, all das, was wir machen, und das deswegen finde ich auch so klasse, dass eben eine Bodenfunktion eigentlich jetzt im Vordergrund steht für den Boden des Jahres 26, dass da eben jegliche Interaktion, die stattfindet, unser ganzer Alltag, leider müssen wir auch an solche Geschichten denken, wie zum Beispiel Mikroplastikeintrag. Das wird ja alles im Boden letztendlich hinterlegt, gespeichert. Das ist etwas, was damit ins Archiv eingeht. Und das können wir da rauslesen, wenn wir die richtigen Methodiken anwenden. Und deswegen finde ich es so super, dass das jetzt der Archivboden eben am Start ist, weil es ist wirklich weltweit und eigentlich überall da, wo wirklich ein Boden sich entwickelt hat, sich ein Boden gebildet hat, erfüllt er sofort die Funktion des Archivs. Und das finde ich total toll. Also das ist natürlich archäologisch sehr, sehr interessant, wenn man kulturgeschichtlich denkt, aber eben auch naturwissenschaftlich, wenn wir jetzt wirklich wieder wie ich mit meinen Laborzahlen und Messungen direkt im Kopf hat, wenn man an Schwermetallbelastung oder so etwas denkt, all das wird ja permanent im Prinzip im Bodenarchiv eingespeichert. Und das können wir rezent, also das können wir natürlich so auslesen, dass wir eine Information von dem Hier und Jetzt bekommen. Aber wir können das natürlich, so wie ich und viele andere auch, dann ja natürlich in die Vergangenheit beziehen und in viel weiteren Zeitskalen denken. Und das finde ich einfach toll.
Das ist ein starkes Plädoyer, Felix, jetzt aus der Hüfte geschossen. Du würdest auch sicherlich dafür plädieren zu sagen, eigentlich ist jeder Boden ein Archivboden, oder? Würdest du das unterschreiben?
Ja, das würde ich sofort unterschreiben.
Und ich natürlich auch. Ich könnte es gar nicht besser sagen, als du es jetzt gemacht hast, weil ja auch die Bodenbildung an sich, das sind ja Prozesse, die zumindest jetzt im norddeutschen Tiefland so in der Größenordnung von 10.000 Jahren hier abgelaufen sind und wo man teilweise im Gelände auch schön regelhaft ablesen kann, wie ist denn das hier eigentlich vonstatten gegangen? Und deswegen, ich würde das unterschreiben, auch, wie gesagt, der menschliche Einfluss. Wir haben Pestizide, wir haben Verunreinigungen, wir haben Mikroplastik, das hast du alles angesprochen. Also eigentlich, Leute, ist jeder Boden ein Archiv, weil wenn man den aufgräbt, wenn man ihn wirklich untersucht nach Regeln und nach Normen, dann kann man dort eine Menge verschiedener Spuren finden. Das ist sind einmal menschliche Spuren. Das spricht jetzt für diese Eigenschaft als Archiv der Kulturgeschichte, also wirklich diese kulturelle Entwicklung, die kulturelle Prägung des Menschen. Und das ist aber auch Naturgeschichte, weil jeder Boden eben sich in der Bodenlandschaft natürlich gebildet hat und seine Entwicklung eben auf sein Alter hinweist, zum Beispiel auf verschiedene Rahmenbedingungen, unter denen er sich gebildet hat. Das ist ein großartiges Plädoyer. Ich will nur der Vollständigkeit halber sagen, dass das natürlich leider in der Planungspraxis nicht so weiträumig gefasst ist, diese Definition. Also in der Planungspraxis sagt man dann, okay, passt auf, grundsätzlich ist jeder Boden wertvoll, aber wir müssen auch ein bisschen differenzieren. Es muss zum Beispiel Böden geben, die als Lebensraum wertvoll sind oder zum Beispiel als Nährstoff- und Wasserspeicher, ja. Und dafür andere dann, die mehr Bedeutung haben, eben als Archivboden. Das heißt, da wird ein bisschen ausgesiebt. Und ich will das jetzt nicht erschöpfend hier besprechen, aber es gibt die LABO 2011 Archivböden. Das sind die Empfehlungen zur Bewertung zum Schutz von Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Sehr sperriger Titel, aber LABO 2011, Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz. Das ist ein Regelwerk, das ist eine wichtige Handreichung, die für uns in der Planungspraxis immer genommen wird, um zu entscheiden, ist der Boden, den ich hier eigentlich habe, jetzt wirklich ein Archivboden im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes? Kommt ihm eine besondere Funktion zu? Ja. Und wenn ich das bewerte als Fachgutachter, da sage ich jetzt nicht, okay, ja, ich habe hier einen Archivboden und der ist aber wertvoller als ein anderer. Da haben wir noch nie gearbeitet, sondern wenn es ein Archivboden ist, dann zählt er vollwertig für mich als Archivboden. Und da mache ich da differenziere ich gar nicht. Ne? Welcher Archivboden soll denn wertvoller sein als der andere? Ist ja totaler Quatsch. Ist meine persönliche Ansicht dazu. Und was man aber im Sinne des Gesetzes jetzt typischerweise unter Archivböden versteht, naturgeschichtlich, das sind natürlich zum Beispiel Paläoböden. Das sind also reliktische Böden, die sich in vergangenen Erdzeitaltern auch gebildet haben, die überprägt sind durch andere geogene Prozesse, pädogene Prozesse, die sozusagen reliktisch noch vorliegen. Das sind Moore, also Torfe, die auch als Archive zum Beispiel für Pollen dienen. Man kennt auch die Moorleichen, die sind aber gar nicht so häufig, wie man das vielleicht annimmt, aber die kommen auch vor natürlich. Aber vor allem sind Moore wichtige Archive der Vegetationsgeschichte eigentlich einer bestimmten Landschaft, ja. Und natürlich sind auch bestimmte seltene Böden, also die sich auch rezent bilden jetzt in einer Bodenlandschaft und gar nicht so häufig sind, ne? Also wirklich Sonderfälle der Bodenbildung. Das sind auch so typische Archive der Naturgeschichte, um nur mal drei Beispiele zu nennen. Und kulturgeschichtliche Böden, das sind typischerweise so Böden, wo wir dann sagen, okay, wir können menschliche Siedlungsspuren nachweisen, also eigentlich alles, was irgendwie im Rahmen einer Ausgrabung, was weiß ich, irgendwelche Pfostenlöcher, irgendwelche Brandstellen, Verhüttungsplätze, ja, also das gehört alles zur menschlichen Kultur dazu. Und was zur menschlichen Kultur natürlich auch dazu gehört, ist früher Ackerbau, ne? Terrassenfeldbau, Wölbäcker und so weiter, ne? Also das sind auch besondere Landnutzungsformen. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, alte Bewässerungsnetze zum Beispiel, was wir jetzt typischerweise als Archive der Kulturgeschichte im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes ansprechen. Ja, also das mal so ein kleiner Überblick für euch da draußen, dass ihr wisst, was Archivboden jetzt eigentlich im Sinne des deutschen Bodenschutzrechts bedeutet. Und damit schließe ich diesen Theorieblock auch wirklich ab. Und frage dich jetzt, Felix, erstens mal, hättest du dem noch was hinzuzufügen? Sagst du jetzt, boah, Labo, da habt ihr aber dieses und jenes nicht beachtet oder nicht?
Ich finde, es ist eigentlich relativ gut. So wie du es gerade erklärt hast, finde ich es schon ziemlich weit gedacht und auch, ja, allumfassend. Also mit Sicherheit kann man hier und da noch nachsteuern, aber nö, ich finde es eigentlich schön und auch lobenswert, dass wir eben da auch wirklich so ein Gesetz und eben das Bodenschutzgesetz haben und was diese Funktion auch anerkennt.
Ja, das sehe ich auch so. Und es ist ja, wie gesagt, auch so, natürlich, ich muss in der Planung dann aussieben und muss entscheiden. Da gibt es auch ein schönes Entscheidungsschema, wo man, wenn man sich die Frage stellt, ist der Boden, den ich jetzt hier gerade mir angucke, ist das ein Archivboden, ja oder nein? Ich verlinke euch das in den Shownotes. Wenn ich diesen Boden jetzt aber nicht als Archivboden klassifiziere, dann hat er ja andere wichtige Funktionen, die ich auf jeden Fall auch bewerte und mit betrachte. Das aber zum Theorieblock, Felix. Wir sind ja hier heute auch zusammengekommen, um über deine Arbeit zu sprechen. Und da frage ich dich mal ganz offen, gibt es eigentlich einen Archivboden, über den du besonders reden kannst oder willst?
Ja, also ich kann über den Archivboden, in dem wir uns hauptsächlich im Mesopotamien, im Südirak beschäftigen, sprechen. Also wir sind letztendlich in diesem großen durch Mesopotamien, also das Zweistromland, in diesen Schwemmlandebenen unterwegs, die eben durch den Euphrat und den Tigris sich aufgebaut haben. Also die Sedimente dieser beiden Flüsse haben in den letzten 10.000 Jahren, jetzt mal grob gesprochen, eben diese riesige, flache Landschaft aufgeschüttet, haben ihr Delta stetig in den Persischen Golf vorgebaut und in diesen Böden oder mit diesen Böden muss ich mich jetzt praktisch, ich will nicht sagen rumplagen, weil eigentlich ist es wunderbar, aber es bringt auch einige Tücke mit sich. Und die Archivfunktion, die wir wirklich in diesen Böden zuhauf haben, das ist letztendlich ja sehr, sehr schön zusammengefasst, weil wir haben sowohl eben die Naturgeschichte als auch die Kulturgeschichte. Und da sind wir eigentlich wieder bei der Geoarchäologie. Also es ist wirklich eigentlich top, es passt sehr, sehr gut.
So, Felix, das ist mega spannend und ich will gleich noch mehr darüber hören. Ich will dich hier ausquetschen. Ich will das wissen, was du dort machst. Und ich bin aber auf einen Artikel gestoßen, der natürlich auch verlinkt wird unter dieser Folge. Und der die Headline sagt: Doktorand aus Rheinland-Pfalz nach archäologischem Durchbruch weltweit bekannt. Und das bist du. Du bist nach einem archäologischen Durchbruch weltweit bekannt. Was habt ihr denn da gefunden?
Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen zu reißerisch formuliert. Also den archäologischen Fund habe ich gar nicht getätigt. Dementsprechend sollte ich dafür zumindest nicht weltweit bekannt sein. Also letzten Endes vielleicht springen wir wieder in das Indiana Jones Gedanken rein. Die Archäologen, mit denen ich zusammenarbeite, vom Deutsch-Archäologischen Institut in Berlin, die arbeiten schon seit über 100 Jahren im Südirak in der antiken Stadt Uruk. Und was denen praktisch 2019 auf einer Drohnenaufnahme über den Weg lief, sage ich mal, was sie da ausgewertet haben aus so einer Drohnenaufnahme, war dann doch sehr, sehr besonders. Denn die haben ein Boot gefunden, mitten in der Wüste. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch vorstellen, der Südirak ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass da jetzt viel, viel Wasser in der Gegend steht. Abgesehen von eben diesen zwei genannten Flüssen Euphrat und Tigris ist es schon sehr, sehr trocken. Und ein Boot wäre so das Letzte, was man wahrscheinlich erwarten würde. Aber es war sehr eindeutig. Auf der Drohnenaufnahme konnte man eben die Umrisse dieses Bootes erkennen. Und das war natürlich wirklich eine sensationelle Erkenntnis. Und sie sind sofort hingefahren und haben eben auch wirklich bestätigen können, es handelt sich um ein Boot, was eben jetzt in diesem Wüstenboden zum Vorschein kam. Und das war eigentlich die Sensation. Und daraufhin kamen wir ins Spiel. Also mit meinem Mentoren, Professor Dr. Helmut Brückner von der Uni Köln, der wurde angesprochen, ob wir nicht helfen können, dieses Boot näher zu untersuchen und auch den Kontext zu erläutern, also vielleicht auch die Umwelt, in dem dieses Boot unterwegs war, zu rekonstruieren und ganz wichtig, ein Alter an diesen Fund zu machen. Weil die große Frage ist natürlich, wie alt ist denn dieses Ding? Wie alt ist denn das Boot? Weil wenn man sich heute umguckt, kein Wasser weit und breit. Und das war so die Hauptfragestellung, die dann eben für meine Promotion ins Zentrum gerückt ist. Und so kam ich dann in den Irak 2021 und arbeite jetzt an und um dieses Boot herum.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt richtig gehört, ein Boot in der Wüste. Und wir haben hier natürlich den Grundsatz, dass wir substanzfrei aufnehmen. Also das ist auch kein Hirngespinst oder so. Es ist tatsächlich ein Boot in der Wüste. Jetzt ich mal als Laie dahergeschwätzt, ich habe natürlich diesen reißerischen Artikel gelesen und ich freue mich, dass du jetzt die Möglichkeit hattest, das mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, weil da steht ja auch zum Beispiel, ein Doktorand entschlüsselt das Geheimnis eines antiken Bootes und wird damit zum Gesprächsthema der internationalen Wissenschaftselite. Das ist ja so die Bildunterschrift.
Daraufhin habe ich mir direkt zwei Peitschen gekauft und eine Lederjacke und einen Hut.
Gottes Willen, also man soll nicht alles so für voll nehmen, aber wie immer ist ja ein bisschen Wahrheit dran, und wir gehen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier mal dem Rätsel auf die Spur. Was sucht denn eigentlich ein Boot in der Wüste? Wenn dort ein Boot liegt, ist meine Vermutung als Laie, dass es dort früher möglicherweise nicht so ausgesehen hat wie heute, dass dort möglicherweise auch Wasser war, was für dieses Boot quasi als Medium gedient hat. Und deswegen komme ich zur Frage, wie muss ich mir denn eigentlich die Gegend um Uruk damals vorstellen? Von welchen Zeiträumen reden wir und wie ist das Boot dort hingekommen?
Ja, also jetzt gehen wir praktisch zusammen in die Vergangenheit, bevor wir dann auch in der Vergangenheit ein bisschen Detektiv spielen. Letzten Endes, wenn man auch heute noch auf ein Satellitenbild guckt im Südirak, da werden einem sehr, sehr viele Strukturen auffallen, sehr geradlinige Strukturen, die eben irgendwie an Wasserläufe erinnern. Und in der Tat, in der jüngeren Vergangenheit, also im Holozän, war diese Landschaft eben davon geprägt, dass Wasser deutlich präsenter war. Und die Sumerer sind dafür bekannt gewesen, also auch aus archäologischen Quellen ist das überliefert, dass eben die sich dem Wasser hergemacht haben. Also sie haben sehr, sehr effizient schon, ja, wahrscheinlich, ja, 4000 vor Christus, dafür gibt es schon Evidenzen, dass sie schon in so früher Zeit eben angefangen haben, Wasserbau zu betreiben. Weil natürlich, wir müssen uns vorstellen, die klimatischen Bedingungen waren auch damals schon, zumindest das, soweit wir es bis jetzt wissen, das ist natürlich aktueller Stand der Forschung, aber die klimatischen Bedingungen, die waren schon sehr, sehr trocken, auch schon damals. Also eigentlich so seit dem Beginn des Holozän, also so ungefähr, sagen wir mal 13.000 Jahre vor heute, gab es eigentlich eine zunehmende Aridisierung. Also es wurde immer trockener. Aber um eben diesem Trend entgegenzuwirken, haben die Sumerer eben wirklich diesen Wasserbau perfektioniert und haben die ganze Landschaft im Prinzip, so wie wir es heute mit Straßen machen, haben sie mit Kanälen durchzogen und darüber wahrscheinlich Transport, den Transport ermöglicht, so wie Schnellstraßen. Und gleichzeitig natürlich konnten sie damit auch die wachsende Bevölkerungszahlen in diesen sehr, sehr frühen Städten, also Mesopotamien, man sagt, die Wiege der Zivilisation, Uruk gilt als eine der ersten Großstädte der Menschheit. Und eben, um natürlich eine Population in einer Großstadt zu versorgen, braucht man natürlich genug Nahrung und genug Wasser. Und das haben die Sumerer eben sehr, sehr früh angegangen und haben diese ganze Landschaft, wie ich sagte, eben mit Kanälen durchzogen. Und diese Kanäle, die finden wir heute noch, natürlich jetzt ohne Wasser, voll mit Sand. Aber wenn wir jetzt wieder zurück auf unseren Boden gehen, natürlich die Böden, die sich um die Kanäle, in den Kanälen gebildet haben, also diese Schwemmböden, die sind natürlich noch da. Und dann wieder die Archivfunktion, all das, was die Sumerer eben getrieben haben, vom Ackerbau über eben, wenn wir jetzt an das Boot denken, den Transport, den Handel, all das können wir jetzt eben aus den Böden, die wir da finden, die ehrlich gesagt auf den ersten Blick, wenn man jetzt in Uruk steht und in die Ferne guckt, sehr, sehr langweilig wirken, denn egal, wo man von Uruk aus hinschaut, es ist plattes Land. Und es ist eigentlich Wüste. Das heißt, man würde nicht vermuten, dass eben in dem Boden um uns herum solche, ja, wie ich es finde, Schätze, also das Boot ist sicherlich ein Schatz der Archäologie, schlummern. Und das ist sehr, sehr spannend.
Das kann ich mir vorstellen. Und da ja auch wieder ein Gedanke, wenn ich es nicht vermuten würde, wenn die Landschaft für mich da relativ homogen ist, hier meine Düne und da ist mein Strauch und so, relativ homogen aussieht, dann bagger ich das im Zweifel einfach weg und setze da einen Wolkenkratzer hin. Jetzt mal so einfach in geschwätzt, ne? Wenn ich mir aber dieser Bedeutung gewahr bin und verschiedene Methoden einsetze, dann kann ich das etwas besser beurteilen und dann führt das auch möglicherweise dazu, dass Leute wie du überhaupt dort erst anfangen können zu arbeiten, ja? Wie ist denn da der Werdegang gewesen? Also seit wann wird denn Uruk eigentlich wissenschaftlich erforscht? Ist das am Anfang oder läuft das schon lange? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Archäologie ist in Uruk schon seit über 100 Jahren in der Hand des Deutsch-Archäologischen Instituts. Also schon wirklich sehr, sehr lange. Ich würde sagen, die Geoarchäologie ist nicht ganz am Anfang. Mein Mentor Helmut Brückner, der war schon 2001, also noch bevor der Irakkrieg begonnen hat, war er schon in Uruk und hat schon angefangen, im Prinzip so ein bisschen den Grundstein für das zu legen, was wir heute fortführen, und hat sich da auch schon die Kanäle angeguckt. Damals war das Boot natürlich noch unentdeckt, aber da ging's so los, und dann leider eben hat diese Region ja viele Konflikte erfahren, und sehr, sehr schade. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt eben wieder möglich ist und dass wir jetzt weiter dort Forschung betreiben können.
Das ist spannend, und ich kenne das jetzt aus der klassischen Archäologie so, dass man sich ja diesen Fragen, also wie groß ist die Ausdehnung einer Fundstelle, in dem Fall sogar einer ganzen Stadt, Landnutzungsform und so, nähert man sich ja erstmal so vom Allgemeinen zum Speziellen. Also ich nehme mal an, man nimmt dann erstmal so ein paar Orthofotos, also Satellitenbilder, guckt da drauf. Dann gibt's noch sowas wie LIDAR, also Light Imaging, Detection and Ranging. Das ist eigentlich ein lasergestütztes Verfahren, sage ich mal, um eben bestimmte Oberflächenstrukturen noch besser abbilden zu können. Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Und dann das geschulte Auge erkennt darauf, glaube ich, schon ganz viel, viel mehr als zum Beispiel, wenn ich da drauf schauen würde. Und dann hat man natürlich auch aus den vorangegangenen Arbeiten von Archäologinnen und Archäologen bestimmt auch Hinweise auf bestimmte Stätten, auf bestimmte Orte, die vielleicht Hotspots sind für Funde, ne? Und dann wird da auch irgendwann mal gegraben. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ganz genau, das wäre jetzt so praktisch der moderne Ansatz. Natürlich müssen wir jetzt, wenn wir 100 Jahre zurückdenken, dann ist es natürlich nicht über Satellitenbilder gegangen. Was im Südirak ganz, ganz cool ist, oder was vielleicht auch den Archäologen leicht gemacht hat, das ist sehr, sehr plattes Land. Also diese Schwemmlandebene ist wirklich, wir haben Höhenunterschiede von wenigen Zentimetern. Also letztendlich über wirklich 50, 60 Kilometer passiert letztendlich im Relief eigentlich gar nichts. Und die einzigen Erhöhungen, die so am Horizont rausstechen, das sind eigentlich nur die Überreste von antiken Städten. Und somit kann man praktisch, wenn man durch den Südirak fährt, wenn man mal einen Roadtrip darunter macht, im Prinzip alles, was irgendwo auftaucht, was eine deutliche Erhöhung darstellt, ist eine antike Stätte. Und eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, sind schon sehr, sehr viele davon gut erforscht, und die Teams sind unermüdlich vor Ort. Also internationale Teams, und das ist das Schöne, dass es wieder möglich ist, dass jetzt da wirklich im großen Stil geforscht wird. Aber, und das ist auch schön, weil das eröffnet mir natürlich viele Möglichkeiten, geoarchäologisch stehen wir eher noch am Anfang. Mhm. Also das ist, finde ich, auch toll, weil natürlich dann gibt's noch mehr für uns zu erkunden, und das Abenteuer beginnt gerade, um beim Indiana Jones zu bleiben.
Du gehst erst in den Tempel rein und musst dann vor so einer rollenden Kugel davonrennen. Das kommt alles noch in Zukunft. Kannst dich schon drauf freuen. Ja. Nee, aber lass uns da gerne noch mal reingehen. Ne? Also vom Allgemeinen zum Speziellen. Früher hat man Geländebegehungen gemacht, heute eben Orthofotos, LiDAR-Scans und so weiter und so fort. Wie muss man sich denn jetzt aber eigentlich eure Methodik vorstellen? Also zum Beispiel fangen wir mal mit dem Boot an. Wie erkennt man denn eigentlich, dass das ein Boot ist? Wie ist denn da der Erhaltungszustand des Holzes zum Beispiel nach so langer Zeit? War das noch fresh oder eher nicht so?
Also die Struktur des Bootes konnte man auf der Drohnenaufnahme schon ganz gut sehen. Allerdings fresh von der Struktur, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also wir müssen auch von dem Gedanken wegkommen, dass wir wirklich Holz haben. Also das Boot wurde aus dem Material gemacht, was praktisch im Südirak, in den Sümpfen des Südiraks, omnipräsent ist, nämlich Schilf. Heutzutage sind die Sümpfe sehr, sehr stark zurückgegangen durch Entwässerungsprozesse. Aber Schilf ist im Prinzip die Ressource gewesen, die Sumerer genutzt haben und die auch heute noch genutzt werden in den Sümpfen, um Boote zu bauen. Aber das Schilf an sich eben nicht ganz dicht abschließt und somit die Boote nicht besonders lange schwimmen, haben die Sumerer letztendlich sich einer zweiten natürlichen Ressource bedient, die es im Irak ja eigentlich omnipräsent gibt, Öl. Und ein Vorprodukt vom Erdöl ist Bitumen. Und der Bitumen steht tatsächlich, es steht an vielen Stellen, brodelt der aus der Erde.
Wow.
Und Bitumen hat natürlich die Eigenschaft, mit Bitumen kann ich Sachen wirklich verschließen. Und so wurde das Boot letztendlich auch erhalten. Denn die Erbauer des Bootes haben Schilfstruktur geflochten und haben dann alles mit Bitumen verkleidet. Das ist natürlich richtig schön dicht ist, kein Wasser reinläuft, dass das Boot schön lange hält. Großes Glück für uns, denn die Erhaltung von organischem Material in dieser Region ist wirklich grausig. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man mal pflanzliches Material findet. Aber Bitumen ist ja gemacht für die Ewigkeit. Das hält wirklich sehr, sehr lang. Und über diese Bitumenstruktur konnte das Boot halt, oder ist das Boot eben wirklich erhalten geblieben und auch noch als das zu erkennen. Also als es ausgegraben wurde, ich denke, wir werden ein Bild auch verlinken, da sieht man wirklich, das Boot sieht auch noch aus wie ein Boot. Und das ist natürlich auch ein schöner Eyecatcher, aber das ist natürlich auch echt cool, dass man sich da jetzt nicht abstrakt reindenken muss, sondern ich würde sagen, jeder erkennt sofort, es handelt sich um ein Boot.
Wow. Also das war mir zum Beispiel auch nicht geläufig. Einmal, dass mit Schilf gebaut wurde, da habe ich jetzt die Hoffnung schon kurz verloren. Ich dachte, okay, dann bleibt es vielleicht doch bei irgendwelchen komischen, abstrakten Strukturen, die man gar nicht mehr als Boot erkennen kann. Aber Bitumen kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ja, das verwittert auf dem Dach nicht und auf den Straßen, wo es auch als Baumaterial verwendet wird. Und das verwittert auch in der Wüste nicht. Und was ist mit dem Boot dann letztendlich passiert? Ist es dort verblieben oder wo kann man sich das heute angucken?
Das Boot wurde dann von den Kollegen ausgegraben, also rein archäologisch zunächst. Dieser wichtige Befund, das ist natürlich eine Sensation. Also wir müssen uns vorstellen, wir wissen, dass Boote in der sumerischen Kultur schon sehr, sehr lange genutzt wurden, aber es wurde eben noch nie eins gefunden. Und es gibt auch Boote, die älter sind, also es handelt sich jetzt nicht um das älteste bekannte Boot der Menschheit, aber es ist schon... ist es schon unter den ältesten Bootsfunden. Und sicherlich in der Erhaltung, auch dass man es als das erkennt, was es ist, schon ja eben was sehr, sehr Besonderes. Und damit wurde das Boot ausgegraben und nach Bagdad ins Nationale Museum des Iraks verbracht, wo es heute auch von den Kollegen vom Deutsch-Archäologischen Institut restauriert wird und hoffentlich dann irgendwann in Bagdad ausgestellt wird.
Wow, du hast gerade so ein richtig seliges, freudiges Grinsen auf dem Gesicht. Also das freut dich auch, dass du daran mitwirken konntest, ja?
Absolut. Ich meine, das ist eine Ehre und also das ist wirklich, ich finde es wirklich cool, weil es wirklich was Besonderes ist. Und so schön abstrakte Dinge oder abstrakte Funde manchmal sein können und die, also habe ich auch in verschiedenen Grabungen oft gehabt, dass man etwas findet und dann natürlich versucht, eben die Geschichte dahinter nachzuvollziehen, aus unserer Perspektive eben oft die Landschaftsgeschichte. Aber in dem Fall ist es wirklich, war es so klar, dass wir wussten, es muss einen Wasserlauf geben. Diesen Wasserlauf sieht man auf dem Satellitenbild auch schön. Und dann war für uns natürlich klar, okay, wir sind dann ein Jahr, nachdem das Boot praktisch ausgegraben wurde, runtergeflogen. Und haben dann direkt daneben nochmal eine zweite Ausgrabung geöffnet, damit wir dann eben auch wirklich mehr in diese Landschaftsentwicklung reingehen können und einfach unsere Story erzählen können, wie sah es eigentlich zu Zeiten des Bootes aus. Und als allerwichtigstes, wir mussten unsere Expertise einbringen oder wir durften unsere Expertise einbringen, wenn es darum geht, wie alt ist eigentlich jetzt dieses Boot. Und da war natürlich in der wissenschaftlichen Welt wirklich die Da ging es hoch her. Da waren sich sehr, sehr viele Leute sehr uneinig und es ist jetzt leider nicht der eindeutigste Befund gewesen, den man mal eben praktisch mit einer Radiokohlenstoffdatierung oder so hätte jetzt bestimmen können. Und ja, so kamen wir dahin und zu meinem Glück kann ich das mit in meiner Diss behandeln.
Das ist mega spannend und herzlichen Glückwunsch auch. Ich glaube, das ist so eine Chance, die man nicht so oft bekommt in eurem Beruf und die man dann auch ergreifen sollte. Aber du hast gerade was ziemlich Spannendes gesagt und der Gedanke geistert mir auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf rum. Wir haben gesagt, okay, organische Materialien, Schilf zum Beispiel, das erhält sich nicht sonderlich gut und ich glaube, das kann sich jeder und jede vorstellen, ne? In so Wüstengebieten, in ariden Regionen, hohe Temperaturen und wenn dann mal Niederschlag fällt, dann fallen alle Organismen sofort über das an organischer Substanz her, was dort auch rumliegt. Das heißt, es ist dann ein hoher Stoffumsatz, erhält sich nicht gut. Aber wie, also C14-Datierung, Radiokarbon-Datierung und so, das scheidet an der Stelle aus. Wie datiert ihr denn eigentlich im geoarchäologischen Kontext? Was gibt's da für Methoden?
Also für unsere Studie nutzen wir letztendlich drei Methoden. Wie du schon sagtest, die Radiokohlenstoffdatierung von dem Boot direkt funktioniert leider nicht. Es ging nicht, weil eben die Sumere das Bitumen benutzt haben. Und man kann sich einfach so vorstellen, letzten Endes können wir organisches Material, Pflanzenmaterial mit der Radiokohlenstoffmethode so datieren, dass wir eben ein Alter vom Ableben des Organismus bekommen. Und das funktioniert so lange sehr gut, dass praktisch die Überreste, die wir datieren möchten, eben einen guten Erhaltungszustand haben. In dem Moment, wo jetzt allerdings ein Kohlenstoff mit ins Spiel kommt, der sehr, sehr alt ist und Bitumen, die Entstehung von Bitumen, die letztendlich die Entstehung von Öl, die ist natürlich ein Prozess, der ist geologisch. Also es ist ein sehr, sehr alter, letztendlich ein alter Stoff, ein alter Kohlenstoff. Das heißt, immer wenn wir versucht haben, mit der Radiokohlenstoffmethode eben dieses Boot zu datieren, weil das, was das Leichteste wäre, das Naheliegendste, haben wir immer das Signal vom Bitumen bekommen. 45.000 Jahre vor heute. Nun ist das Boot mit Sicherheit nicht 45.000 Jahre alt. Das wäre eine Sensation. Wir haben dann überlegt, wie können wir da rangehen, um auch mit der größtmöglichen Kontrolle eben ein verlässliches Alter hervorzubringen. Und mit dem Boot einher gingen natürlich auch archäologische Funde. Das heißt, das ist praktisch das erste Bein, auf den sich natürlich die Archäologen stellen, und das ist auch deren Top-Expertise, ist natürlich die ganze Keramik, Keramikscherben, Töpfe, die um das Boot verstreut lagen. Auch da, wenn wir wieder an unsere Archivboden denken, das ist perfekt erhalten gewesen. Also das ist im Boden wirklich diese kulturgeschichtlichen Überbleibsel. Und die Archäologen, wie ich sagte, arbeiten schon sehr, sehr lange in Uruk. Das heißt, die verstehen ihr Handwerk verdammt gut und die können sehr, sehr genau, wenn sie solche Keramikscherben oder Keramiktöpfe, Gefäße finden, können die sehr, sehr gut einordnen. Also zeitlich einordnen. Das heißt, da hatten wir schon den ersten Anhaltspunkt, beziehungsweise die Archäologen hatten schon direkt einen Anhaltspunkt, in dem sie gesagt haben, ah ja, wir finden hier Vasen, die sind ja um die 5000 Jahre alt. Das heißt, das Boot muss so alt sein. Und das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Und wenn man gar nichts anderes hat, dann gehe ich da auch mit, dass das eine valide Methode ist. Aber für einen Fund, der so besonders ist, reicht's nicht, einfach nur die Töpfe, die drumherum liegen, zu betrachten, sondern es muss noch ein bisschen mehr Information hinzugewonnen werden. Und da kamen wir ins Spiel, indem wir also praktisch die dritte Methode geliefert haben, nämlich die Lumineszenzdatierung. Das heißt, wir schauen uns in dem Moment gar nicht mehr die archäologischen Befunde an. Die spielen natürlich eine wichtige Rolle bei der Auswahl unserer Beprobungsorte. Aber wir schauen uns letztendlich ja die kleinen Körner des Bodens an, die kleinen Körner, aus denen der Boden gemacht ist. Und jetzt gehen wir in die naturgeschichtliche Archivfunktion des Bodens. Und wir bedienen uns letztendlich in der Lumineszenzdatierung den natürlichen Gegebenheiten, den wir im Boden vorfinden.
Und wenn das kleine Körner sind und wir sind in einer Wüstenregion, denke ich automatisch an Sand, dann sind das Quarzkörner oder wie?
Exakt.
Nein.
Ganz genau. Also mit der Lumineszenzdatierung schauen wir uns letztendlich Quarz- und Feldspatkörner genauer an. In unserem Fall haben wir uns jetzt auf Quarzkörner eingeschossen, aber Feldspat wird auch gehen. Und um das ganz kurz zu erklären, die Methodik, die basiert letztendlich darauf, dass unsere Mineralkörner, jetzt unser Quarzkorn, ist wie eine Batterie. Wenn unsere Batterie im Boden liegt und praktisch im lichtdicht verschlossen ist, dann beginnt der radioaktive Zerfall, der nun mal omnipräsent ist, unsere Batterie aufzuladen. Und wenn dieses Korn allerdings durch irgendeinen Prozess, zum Beispiel durch Erosion oder auch durch den Menschen oder durch einen Fluss, der dieses Korn jetzt wieder aufnimmt und verschwemmt, wieder ans Licht kommt, dann wird unsere Batterie schlagartig geleert, bis das Korn wieder abgelagert wird und im Prinzip die Batterie sich wieder neu lädt. Und daraus, aus dieser Information, also wir können den radioaktiven Zerfall vor Ort, den können wir messen und gleichzeitig können wir uns ja die Körner anschauen und angucken, wie viel Signal ist in unserem Korn drin und wie viel Signal geht da rein. Und im Prinzip können wir uns mit diesen Informationen dann ein Modell errechnen, in dem wir sagen können, zu dieser Zeit hat das Korn das letzte Mal Licht gesehen. Und genau das machen wir. Und somit nutzen wir letztendlich einfach das Archiv, was vorliegt, nämlich der Sand, der wirklich überall ist, gerade in diesen Kanälen, den nutzen wir, um dann nicht das Boot direkt zu datieren, sondern alles, was drumherum ist, sprich die Sedimente, die unterm Boot liegen, der Sand, der ins Boot eingeschwemmt wurde, als es aufgegeben wurde, und alles drumherum. Und so haben wir praktisch so eine, letztendlich einen Ansatz mit drei Datierungsmethoden, die sich gegenseitig ergänzen.
Das ist so abgefahren, also vor allem die Lumineszenz. Abgefahren ist es auch, C14 zu datieren. Also zu gucken, wenn dieses Organismus, dieses Schilf zum Beispiel abgestorben ist, dann hat es einen gewissen natürlichen Gehalt an einem bestimmten Kohlenstoffisotop und der nimmt im Laufe der Zeit ab und dann darüber das ein. Das ist krass. Dass Archäologinnen und Archäologen wissen oder datieren können, welche Scherben, die haben dann bestimmte Formen, die Gefäße, die sind vielleicht auch noch ein bisschen bemalt, wo man was erkennen kann, ne? Dass sie das datieren können, das ist auch schon ziemlich abgefahren. Und jetzt sagst du mir, also dritte Methode ist Lumineszenzdatierung. Das heißt letztlich, ich gucke, wann hat dieses Quarzkorn oder dieses Feldspatkorn das letzte Mal das Sonnenlicht gesehen, ist sozusagen begraben worden. Das heißt, wie lange liegt das dort schon im Dunkeln? Mega abgefahren. Und alles drei zusammen erleichtert dann quasi die Datierung. Wie genau könnt ihr das machen? Sind das noch Dekaden oder sind das Jahrhunderte? Wie sind da die Abschätzungen?
Ja, das ist natürlich immer so ein... Da werde ich ein wenig leidig. Im Grunde genommen kann man das sehr, sehr genau machen. Also die Methoden sind natürlich, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und wenn wir jetzt an C14 denken, dann kann man wirklich Dekaden genau datieren. Das ist schon wirklich, deswegen wäre das immer der erste Ansatz, den man wählt. Noch besser, muss man ehrlicherweise sagen, sind die Archäologen. Weil die sind wirklich so gut, dass die, wenn die mit diagnostischen Scherben, also mit Scherben, wie du sagtest, die bemalt sind, Randstücke, die können das wirklich, die können teilweise, das hatte ich in der Türkei mal, da konnten die Leute in Milet letztendlich sogar den Macher der Keramik zurückverfolgen. Also die können das wirklich auch dekadisch definitiv zurückverfolgen. In Uruk auch, also die sind da so erfahren, dass sie sofort sehen, von wann eine Scherbe ist. Ja. Jetzt ist es immer ein bisschen blöd. Wir sind sehr, sehr nah an dieser Stadt Uruk. Das heißt, wir haben enorm viele Keramiken, die natürlich auch ein bisschen streuen. Ne? Das heißt, so richtig genau ging die Eingrenzung eben auch nicht. Also, und Keramik ist eben keine absolute Altersdatierung. Wir kriegen nicht einen gemessenen Wert, sondern das ist natürlich auch immer die Einschätzung, die Expertise von der Person, die am Ende da sitzt und die Bestimmung durchführt. Und deshalb so wollten wir praktisch das nochmal absichern von der naturwissenschaftlichen Sicht. Und da war jetzt eben praktisch die Lumineszenzdatierung unsere Waffe. Und ja, ich bin ja gerade dabei, den Artikel zu schreiben und freue mich dann auch, wenn er endlich fertig ist. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass es genauer wäre. Also wir sind leider momentan noch mit den Eigenschaften, die leider der Quarz vor Ort hat, sind wir auch eher in Jahrhunderten. Also wir können praktisch jetzt die Eingrenzung machen und vielleicht sage ich es einfach mal, wir grenzen derzeit den Fund ein zwischen 2100 bis 1800 vor Christus. Also das, ich übersehe das manchmal in meinem Alltag, aber eigentlich muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen über Prozesse 4000 Jahre, dreieinhalb bis 4000 Jahre vor heute. Und das, ja, das ist im Prinzip so der Zeitraum, in dem ich mich momentan bewege.
Ja, aber auch das ist doch schon beeindruckend, Felix. Und du hast es ja auch gesagt. Wie gesagt, es stehen noch weitere Methoden zur Verfügung und da wird ja auch noch weiter gegraben. Ja? Also es ist ja nicht gesagt, dass jetzt, ihr habt damit jetzt angefangen und da wird einmal publiziert natürlich, okay, dann haben wir diese großen Zeiträume. Aber es ist ja nicht gesagt, dass das so bleiben muss. Die Wissenschaft schreitet beständig voran, es werden neue Informationen gewonnen. Die werden sicherlich auch dazu beitragen, das noch weiter einengen zu können, oder?
Ja, und vor allen Dingen lasse ich das nicht auf mir sitzen.
Ja.
Also, da ist mein persönlicher Anspruch auch, das will ich natürlich noch genauer auflösen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich das schaffe, aber zumindest sind wir dran. Und ich finde, also ich finde es einfach wirklich spannend, auch da so ein Teil dieser Story beizutragen. Und ja, das ist, es ist auch einfach ein Grundstein für hoffentlich noch weitere Forschung, die wir da machen können. Und ja, ich bin dran. Ich gebe mein Bestes.
Ich gönne es dir, Felix. Und ich glaube, wenn man dich hier so erlebt, die Hörerinnen und Hörer hören dich, da hört man auch, wie begeistert du davon bist. Wenn man das auch sieht, dann nimmt man dir das auf jeden Fall ab. Ja, Felix, jetzt ist natürlich für mich noch interessant, also wir haben jetzt über mega coole Datierungsmöglichkeiten gesprochen und ich dachte mir jetzt die ganze Zeit, wenn du das alles datierst dort, du musst also archäologisch arbeiten, du musst C14-Datierungen machen, du musst Lumineszenz-Datierungen machen, wirst ja gar nicht fertig. Nein, du machst das natürlich nicht alleine. Wie muss man sich das vorstellen, so eine Grabung dort unten, wie groß sind da die Teams? Kommen die alle von einer Hochschule? Sind das verschiedene Standorte? Wie läuft das dort ab?
Genau, also wir arbeiten, wie ich schon sagte und auch, glaube ich, hoffentlich schon angeklungen ist, sehr interdisziplinär. Also wir haben erstmal in unserem Team die Archäologen und Archäologinnen aus Berlin vom Deutsch-Archäologischen Institut und das sind praktisch die Profis vor Ort, die arbeiten da auch schon sehr, sehr lang, wie ich schon sagte. Und wir sind praktisch nur ein kleiner Teil des Teams. Wir sind meistens, wenn wir jetzt am Boot arbeiten, so ungefähr zu fünft, also beziehungsweise jetzt Geoarchäologen sind wir jetzt zu dritt, also sprich mein Chef und Doktorvater Martin Kehl, Professor Martin Kehl von der Uni Koblenz und Helmut Brückner von der Uni Köln, und wir sind praktisch als Team da unten, und dann habe ich vielleicht mal noch einen Assistenten, also eine Hilfskraft mit dabei, und dann eben mit den Archäologen zusammen. Und wir haben viel Spaß. Es ist das Schöne ist das Interdisziplinäre. Das heißt, wir lernen wirklich methodisch voneinander. Und also wenn ich jetzt die Datierung von den Keramikscherben übernehmen müsste, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also diese Expertise, die ist wirklich, die ist ja wirklich sehr, sehr lange entstanden. Und deswegen, wir sind wirklich nur ein, oder auch ich bin nur ein kleines Rad in dem ganzen Konstrukt, und freue mich, meinen Teil beitragen zu können, aber ohne letztendlich die Archäologen, die das Boot ja auch gefunden haben und uns dann ins Boot geholt haben, um erstmal so einen Flachwitz rauszuhauen, ohne die wäre es nicht gegangen, und auch ohne deren Expertise vor Ort. Wir fliegen in Irak. Manche Leute würden jetzt vielleicht sagen, oh Mann, ihr fliegt ja nach Bagdad, und so ging es mir auch, als ich da das erste Mal runtergeflogen bin. Man denkt, man hat irgendwie ganz, ganz viele Bilder im Kopf, und man denkt eigentlich irgendwie nur an die Konflikte in diesem Land. Und so ist es gar nicht, so erlebe ich es auch gar nicht, aber natürlich, ohne die Leute, die da vor Ort auch vernetzt sind und die sich da wirklich gut auskennen, und ohne das Team vor Ort, also auch von den irakischen Archäologen, mit denen wir zusammenarbeiten, ohne die würde das natürlich gar nicht gehen. Und das ist das Coole, das ist auch, was mich wirklich so sehr begeistert, dass es am Ende eine Teamleistung ist aus verschiedensten Disziplinen. Und dann kommt noch ein Geophysiker dazu, der uns noch Magnetogramme legt und Also wir puzzeln oder wir spielen Detektiv mit den verschiedensten Methoden. Und ja, das macht einfach Spaß. Und jeder hat eine andere Sicht oder vielleicht eine andere Interpretation. Und abends kommen wir zusammen in unseren Lehmhütten mitten in der im Zentrum von Uruk. Also wir blicken auf die Anna-Ziggurat, also die Haupt-Ziggurat Uruks. Und ja, dann sitzen wir da in unseren Hütten und diskutieren bis spät in die Nacht. Das ist immer toll. Also ich bin einmal im Jahr in der Regel jetzt seit 3 Jahren unten für einen Monat, also give or take. Und ja, das ist immer eine aufregende Zeit, eine sehr arbeitsintensive Zeit. Also wer sich denkt, dass wir da jetzt viel in der Landschaft rumblicken und das auf uns wirken lassen, das stimmt, aber ich kann versichern, dass wir in der Regel 7 Tage die Woche unsere 10 Stunden Arbeit auch erbringen. Und das natürlich aus voller Freude, weil wir die Zeit auch gut nutzen wollen. Aber natürlich, wir sitzen am Ende in Lehmhütten in der Wüste des Südiraks. Und ja, manchmal, wenn ich da so drüber nachdenke, frage ich mich auch, wie bin ich hier hingekommen? Aber also, das ist trotzdem eine ganz besondere Situation. Wenn wir abends dann mit dem Blick auf die untergehende Sonne haben, ja, und vor uns im Prinzip ja 5500 Jahre Stadtgeschichte, Stadtentwicklung liegen, dann denke ich mir, das ist schon, hier bin ich richtig.
Ich kann es mir annähernd vorstellen, weil ich es halt aus dem Gelände kenne. Wenn du im Gelände den ganzen Tag schwitzend, hart nebeneinander herarbeitest, das schweißt halt zusammen, ja. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das höre ich jetzt hier gerade bei dir ganz extrem raus. Ihr habt bestimmt tolle Abende, ihr habt dann tolle Gespräche und ihr seid richtig hundemüde, wenn man sich dann auf die Pritsche legt, ja. So muss man sich das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass niemand von den Leuten, die dort arbeiten, Dienst nach Vorschrift macht oder dass das Geld deswegen betreibt, sondern das sind alles Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, oder?
Ganz sicher. Also ich glaube auch, das, was wir da machen, das macht man nicht wegen Geld. Das ist wirklich eine gesunde Portion Abenteuerlust, aber eben auch, ja, vielleicht dann, ne, wieder Indiana Jones. Jetzt mache ich irgendwie mehr Anspielungen darauf, obwohl ich es gar nicht so gut kenne. Aber das ist vielleicht auch einfach dem Nachjagen nach einer richtig schönen, aber natürlich auch fundierten Geschichte, einer schönen Story. Das ist all das, oder das ist so der Grundgedanke ist, wie können wir die Vergangenheit, die wir aus dem Boden auslesen, dann irgendwie auch wieder erzählen und dann auch nutzbar machen als Kulturgut dieses Landes. Und das, also ja, ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig toll, ein Teil dieses Teams sein zu können. Und ich hoffe, ich kann vielleicht auch Leute begeistern, auch die Geoarchäologie. Give it a chance. Es ist wirklich spannend. Es ist, ja, Detektivarbeit in der Vergangenheit.
Das ist ein tolles Schlusswort, wie ich finde, Felix. Und man merkt deine Begeisterung richtig. Und ich will das zusammenfassend auch nochmal sagen. Wir haben jetzt viel gesprochen hier in dieser Folge, natürlich über die Archivböden. Wir haben natürlich über Uruk gesprochen, über das berühmte Boot. Du hast da etwas Licht ins Dunkel gebracht, wie das eigentlich sein kann, mit welchen Methoden ihr arbeitet und wie man eigentlich dem Archivboden auch in der praktischen wissenschaftlichen Arbeit ein bisschen mehr Informationen entlocken kann. Du hast uns erklärt, dass das natürlich nicht innerhalb von bestimmten Grenzen innerhalb eines Landes geht, sondern dass ihr natürlich länderübergreifend arbeitet, dass ihr natürlich interkulturell und natürlich auch interdisziplinär arbeitet. Ihr könnt nicht alleine arbeiten und das ist das ja, was Wissenschaft auch ausmacht. Wissenschaft geht über Grenzen hinweg, über fachliche Grenzen hinweg und auch über reale politische Grenzen hinweg. Sie lebt vom Austausch und das finde ich eigentlich so schön, an diesem Interview und an vielen weiteren, die ich geführt habe, das immer wieder zu sehen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie du eben daran mitwirken, dass wir zu neuen Erkenntnissen kommen. Weil ganz ehrlich, Felix, wir sind momentan, glaube ich, in einer geopolitischen Phase, in der wir uns ganz viele Sorgen machen über die Zukunft. Und das hat auch Gründe, ne? Wo geht's mit uns hin als Menschheit, mit unserem Land? Welchen Bedrohungen sind wir ausgesetzt? Und in solchen Situationen, die mich auch manchmal ganz ratlos machen, ist es vielleicht auch ganz gut, sich mal die Frage zu stellen, wo kommen wir denn eigentlich her? Wie haben wir uns entwickelt als Menschheit? Was sind unsere Ursprünge ein Stück weit? Und da finde ich, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie du da Licht ins Dunkel bringen und uns als Menschheit halt auch einfach voranbringen, weil ihr diese Fragen immer Stück für Stück, jeder ein kleines Puzzlestück beantwortet. Und ich finde, lieber Felix, dafür gebührt dir auch unser Dank und unser Respekt, den ich dir an dieser Stelle einmal aussprechen möchte.
Vielen Dank. Ich bedanke mich aber auch sehr herzlich für die Einladung und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Du, das muss auch nicht das letzte Mal sein. Ja, ich bin gespannt, was du in Zukunft noch alles so findest. Du bist
ich komme gerne wieder.
Immer wieder herzlich willkommen, lieber Felix, hier im Soulcast über deine Arbeit zu berichten. Es war mir eine große Freude und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Vielen Dank.
Ja, wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt, sagt, ey, pass auf, den Felix, da habe ich aber noch mal eine Frage, da möchte ich ihn gerne erreichen. Dann könnt ihr ihn sicherlich googeln und findet ihn auf seiner Mitarbeiterseite. Seid ein bisschen nachsichtig. Ich glaube, Felix, du hast keine Antwortzeiten von 20 Minuten auf E-Mails. Da fällt ja noch viel mehr an. Aber sicherlich können die Hörerinnen und Hörer einige Fragen auch an dich adressieren, oder?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer. Also ich freue mich da wirklich. Ich kann auch die Leute nur ermutigen. Mach das. Ich finde, dafür ist Wissenschaft da. Wir machen das nicht für uns im stillen Kämmerlein, sondern am Ende ist das von Steuergeldern finanziert und soll natürlich der Allgemeinheit zugutekommen.
Das ist auch wieder ein starkes Plädoyer. Sag mal, Felix, hast du nicht Bock, mal einen Podcast mitzumachen als hauptamtliches Teammitglied? Wir schweifen ein bisschen ab. Die Verhandlungen führen wir jetzt nach dieser Aufnahme, Felix. Darüber hinaus, wenn ihr uns kontaktieren wollt, ich soll das irgendwie weiterleiten, info@zollkast.de, das wisst ihr ja, das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch immer wenden könnt. Darüber hinaus sind wir auch in verschiedenen sozialen Medien aktiv und Felix wird mir ein paar Bilder übermitteln, die ich dann mit freundlicher Genehmigung auch dort veröffentliche, wo ich zum Beispiel das Boot und einfach auch mal die Region da um Uruk herum mal angucken könnt. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Bilder, Felix. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach sichtbar zu werden und letztlich auch Felix, weil der hier seine Arbeit so toll präsentiert hat und der will natürlich auch gehört werden. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Deckel drauf, oder Felix? Schon spät, du musst arbeiten, ich muss schlafen.
Ja, das können wir so machen. Ich könnte auch noch weitersprechen, so ist es nicht. Das macht ja wahnsinnig Spaß.
Ja.
Aber ja, morgen geht's weiter.
Ja, das bei mir auch. Deswegen sage ich, das war Soulcast Folge 172 vom 5.12.2025, dem Internationalen Tag des Bodens. Und Christoph und Felix sagen Tschüssi.
Ciao.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.